Der Podcast.
Folge 100. Frankreich wird in Thüringen umbenannt. Willkommen zu einer ganz besonderen Folge, nämlich Folge 100 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und ich freue mich heute ganz besonders, weil ich sprichwörtlich 100 Mal mit dir schon geredet habe. Das ist Wahnsinn und ich freue mich. Hallo, Sebastian Hengstmann.
Hallo Tilman Lucke, wir haben wesentlich mehr als 100 Mal miteinander geredet, es dürfte in die einige Tausend gehen und wenn man das sozusagen, wir haben uns gestern sogar persönlich gesehen, also das ist ja...
Ja, zur Feier des Tages bin ich zu euch ins Kabarett gekommen, an einem der wenigen Tage, wo es nur moderat geregnet hat, aber ich hätte mich auch, das wäre auch witzig gewesen, wenn es so geschehen wäre, wie neulich in dem im Achtelfinalspiel, wo man dann einfach unterbricht und dann zwischendurch noch das Wasser wegkehrt und so. Aber das war gestern Abend alles nicht so. Also gestern war das größte Ärgernis euer Programm, kann man sagen.
Genau, wie sich das gehört, genau. Wobei du ja mehrfach vom Heiko, also nicht du, aber also in unserem Podcast vom Heiko dreimal erwähnt wurde während des Stücks. Genau. Wo ich ein bisschen enttäuscht war, ich hatte mit mehr gerechnet.
Ja, ich weiß nicht, Heiko, was hat er gesagt? Du hast ihn gefragt, warum erzählst du das jetzt? Ist das Bewunderung oder Zynismus? Und er sagte beides. Und wir wissen beide nicht, oder wahrscheinlich stimmt sogar beides.
Naja, also das mit der Bewunderung, ist keine Bewunderung, ist mehr Neid.
Aber ich nehme an, H2SO, weil es ja auch schon viel, viel älter ist, hat ja mehr Klicks als Lucke und Hengstmann, oder?
Ja, ich gehe davon aus. Also ich kann das nicht so ganz genau nachvollziehen. Ich kann immer bloß die Spotify-Zahlen. Mhm. Und da liegen wir immer ungefähr bei einem knappen Viertel von H2SO. Aber ich sag mal so, also wir haben jetzt so um die 50 Hörer H2SO, also um die 300. Aber das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass wir wirklich also Luke und Hengstmann sind jetzt seit etwas über einem Jahr am Start und hat zwar so seit 3 Jahren. Das wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Mhm. Und wir sind, und das ist natürlich nicht ganz, hat zwar so, ist nicht ganz so ein Nerd-Podcast, wie man so schön sagt. Also das ist, wir sind ja thematisch etwas breiter aufgestellt, während wir uns darüber unterhalten, wie irgendwelche zänkischen Bergvölker gewählt haben. Und damit kommen wir jetzt auch zum eigentlichen Grund dieser Folge, Tim. Die Franzosen haben gewählt.
Ja, richtig. Was
eine Unverschämtheit ist.
Die haben uns unsere 100. Folge einfach auf den Montag gelegt. Da konnten wir uns nicht dagegen wehren. Dennoch haben wir natürlich Partyhüte hier auf in unserer Zoom-Konferenz. Das seht ihr jetzt leider nicht. Und wir nutzen alle Konfetti-Apps. Nee, die gibt es bei Zoom gar nicht. Die hätten wir bei Skype machen müssen.
Warte mal, klar.
Aber zu feiern... Zu feiern gibt es, sagen wir mal, nicht so mega viel in Frankreich.
Das ist wie bei der Europawahl, wo sich jetzt alle immer drüber aufregen und so, wo ich dann sage, ja, aber es war da erwartbar.
Das war ziemlich erwartbar, also ziemlich entlang der Umfragen, also ich kann es ja hier mal zitieren, also wenn es nach den Prozentzahlen geht, also wir haben ja gestern den ersten Wahlgang gehabt, Prozentzahlen Rassemblement National 33,2%, Neue Volksfront, nicht von Judäa, sondern von Frankreich, 28,1%, dann Ensemble, also ein Parteienbündnis aus dem Renaissance, also man kommt wirklich mit den Namen durcheinander, da muss man echt mal ein bisschen, also Renaissance, und dann gibt es noch eine ältere Partei, eine ältere liberale Partei, Modem, also moderate Demokraten.
Achso, ich dachte, das wäre, weil die noch mit Modem arbeiten.
Ja, sehr modern, genau. Nee, ich habe es falsch gesagt. Demokratische Bewegung, also Mouvement, Demokratie von François Bayrou. Das ist so ein uralter, das wäre sozusagen der Hans-Dietrich Genscher, wenn er noch leben würde. So kann man sich es vorstellen. Und dann noch einen von einer neuen Partei, Horizon, also Horizont. Das ist der frühere Premierminister, den Macron mal rausgeschmissen hat. Und trotzdem ist er jetzt in diesem Parteienbündnis drin.
Ensemble hat also
20,8%. Wie bitte?
Also der war vorher die ganze En Manche, wie das früher hieß, die haben sich da auch irgendwie von den Liberalen oder von den Konservativen... Macron war da mal Minister unter...
Unter Hollande, also Wirtschaftsminister, genau, bis 2016.
Also war er Sozialist?
Ja.
Also war sein Premierminister früher auch Sozialist?
Nee, der kam nämlich, also es war so... diese Regierung von Hollande war ja bekanntlich wegen ihrer Wirtschaftspolitik so unbeliebt. Und dann, was macht man? Dann wird man Wirtschaftsminister, ist man Wirtschaftsminister, tritt ein Jahr vor der Wahl zurück und sagt, ich habe mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun. Und genau. Er gründete diese ganz neue Partei. Das war keine Abspaltung, sondern eine neue. Und er sammelte aus beiden bis dahin großen Parteien, Sozialisten und damals noch nicht Republikaner, sondern UMP, sammelte er Leute. Und Herr Philippe ist aus der UMP. Den habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen. Das ist der Typ mit dem lustigen Bart. Also der hat so eine Pigmentstörung, sodass er so ein bisschen aussieht wie... Also der Bart sieht aus wie Cruella de Vil.
Ah, stimmt, ja, stimmt. Da sagt mir was.
Und er hat ihn trotzdem. So. Also ich meine, man kann sich ja frei entscheiden, ob man einen Bart hat oder nicht. Aber ist, also jedenfalls, und der hat diese Partei Renaissance dann irgendwann verlassen und eine neue Liberale, weil es ja noch nicht genug Parteien in Frankreich gibt.
In Frankreich ist es aber normal, dass sich Parteien alle 5 Jahre umbenennen, ne?
Ja, das ist, es ist nicht so, wie das ist in Deutschland. Das hat man jetzt beim CDU-Grundsatzprogramm gesehen. Das wurde ja noch angestoßen von Annegret Kramp-Karrenbauer. Falls man die noch kennt. Und,
nein.
Und dann haben sie ihr Parteilogo mühsam umgestaltet und dann erst das Grundsatzprogramm. So läuft es in Frankreich nicht. Es gibt zwar Parteitage, aber das macht schon alles die Führung unter sich aus. Haben wir ja neulich auch erlebt, zum Beispiel die Republikaner haben ja ihren Vorsitzenden einfach also abgesetzt und ausgeschlossen, weil er ja ein Wahl Pakt mit dem Rassemblement angekündigt hat. Das ist dann vom Gericht 2 Tage später zwar wieder aufgehoben worden, aber das war tatsächlich, die Situation war so, der hatte seine Schlüssel für die Parteizentrale noch und man musste, also die stellvertretenden Parteivorsitzende oder die Generalsekretärin musste quasi an der Tür Wache stehen, damit er da nicht reinkommt, weil er den Schlüssel noch hatte und das Schloss auszutauschen war zu kompliziert. Also,
naja, wahrscheinlich eine Schließanlage. Die hätten dann wahrscheinlich alle 150 Schlösser in dem Gebäude da austauschen müssen.
So wahrscheinlich. Und also der ist zwar offiziell wieder Parteivorsitzender, aber ich glaube, dass er bei der nächsten regulären Gelegenheit natürlich, also es ist halt also unrettbar zerstritten mit seinen Leuten.
Ja. Nettes Völkchen.
Völkchen. Und jetzt. Dann noch, also Republikaner haben 10,2%, also ungefähr die Hälfte von Macron. Das ist der einzige Trost, dass sozusagen die frühere stolze Regierungspartei von De Gaulle, Chirac und Sarkozy nur noch 10%
hat. Wobei bei Sarkozy von stolz zu reden ist jetzt auch wieder ein anderes Thema. Genau. Aber gut.
Also Fazit ist, große Wahlsieger ist der Rassemblement mit 1/3 der Stimmen.
Und also die Nazis.
Nazis, genau. Und dann haben wir die Volksfront und das ist also nur ein Wahlbündnis, es ist kein Parteienbündnis, weil da sind drin die Sozialisten, die Grünen, die ja früher auch schon mal gelegentlich regiert haben und die Kommunisten, die sozusagen sich hervortun als größte Fans der Hamas in Europa. Das Dumme an Frankreich ist ja, die haben ja die größte muslimische und die größte jüdische Bevölkerung Europas. Und beides zusammen verträgt sich nicht so gut. Und es gab ja auch den früheren, man sagt immer Nazi-Jäger, Serge Klarsfeld. Also ein, da war als Kind hat er den Nationalsozialismus noch erlebt und hat später dafür gesorgt, dass in Frankreich mehrere SS-Verbrecher geschnappt wurden. Und der hat gesagt, wenn ich jetzt in meinem Wahlkreis die Wahl hätte zwischen Pest und Cholera, also zwischen Rassemblement und zwischen den Kommunisten, dann würde ich den Rassemblement nennen, weil die weniger antisemitisch sind. Und das kann man dem natürlich erstmal glauben, ist, denke ich auch, weil
wow.
Naja, also das kann man in Deutschland gibt es ja in der Linkspartei auch einige komplett Irre, die also sagen, haben was.
Sind die jetzt nicht alle im BSW?
Ja, nicht alle, leider. Die Hamas wehrt sich nur und so. Wir haben ja schon oft davon gesprochen,
Moment,
dass das politische Spektrum manchmal ein Kreis ist.
Moment, das ist ja faktisch nicht falsch. Das ist faktisch nicht falsch. Es ist extrem verkürzt dargestellt, aber die Hamas wehrt sich nur. Dass sie vorher also das ist wie die ganzen Rentner, das war neulich auch bei uns im Sommertheater. Wir machen ja keine Ermäßigung für Senioren. Wir sagen immer, dafür ist so eine Woche günstiger. Trotzdem kommen die ja immer alle am Wochenende. und sich beschweren, dass für Rentner keine Amesium gibt. Und da hat mir neulich wirklich einer angeplautzt und hat gesagt, ja, wir haben doch dieses Land hier aufgebaut. Und da war ich wirklich so kurz davor zu sagen, ja, aber ihr habt es vorher ja auch kaputt gemacht. Aber das macht man dann
wie
natürlich
nicht. Wie alt war denn die Besucherin?
Ach, was weiß ich, 60. Also sprich, die ist in den 60er Jahren geboren oder so. Der hat 65,
war ja. Ja, da war immer ja eigentlich schon alles aufgebaut. Also
ja, aber du verstehst, was ich meine. Ja. Und man kann natürlich kann man sagen, die Hamas hat sich nur gewehrt.
Ich erinnere mich an den berühmten Slogan, Deutsche wehrt euch. Demnächst auch zitierbar von Herrn Höcke wahrscheinlich. Nein, also wehren ist
da
ja immer,
wir
wehren
ist relativ.
So, aber das ist gar nicht unser Thema, sondern wir kommen jetzt zur...
So, also ganz kurz, wenn man jetzt dieses Wahlergebnis mal sieht.
Ja.
Ich habe ja vor ganz kurzem mal die These aufgestellt, dass wir in der DDR, also dass wir in den 5 neuen Bundesländern eigentlich mehr mit den Tschechen und mit den Polen gemeinsam haben, als mit den westlichen Staaten, wenn man sich zumindest unsere Wahlergebnisse anguckt, weil wir ja sozusagen die etablierten Parteien komplett downvoten und irgendwelche Nazis, Kommunisten oder Zwischendinger oder so. Also das ja in Tschechien ist das ja auch so oder auch in Polen, wie gesagt, und so. Aber dieses Wahlergebnis führt meine These gerade komplett ad absurdum.
Also die,
weil auch
also
in Frankreich sind die etablierten Parteien komplett am Boden.
Also Frankreich wird jetzt quasi also das 6. ehren-ostdeutsche Bundesland sozusagen.
Also wenn man sich dieses Wahlergebnis anguckt, auf jeden Fall, man kann ja bei den Sozialisten ein bisschen diskutieren, aber letztendlich,
naja,
wie du
also die Sozialisten haben im Grunde, man merkt richtig, dieses Wahlsystem zwingt zu Allianzen, die auch gar nicht zusammengehören. Erstens eben dieser Republikanerchef, der sich dem Rassemblement andienen wollte, dann die Sozialisten, die eigentlich ja regieren wollen und das sicherlich auch gut machen würden, zusammen mit den Kommunisten, das passt einfach nicht. Und trotzdem sagen die, ja, wir wollen ja trotzdem ein paar Sitze durch diese Allianzen dazugewinnen. Und das wird ja jetzt im zweiten Wahlgang auch interessant. Also,
das wird jetzt das Spannende und da kommen jetzt ja sozusagen unsere mathematische Überlegenheit ins Spiel. Also wir haben jetzt, gehen wir mal grob 34% Rassemblement.
Ja.
Dann haben wir, wie gesagt, 29% Sozialisten, ja.
28, ja.
Ja, also 28 und 24.
Nee, 20.
Ding.
21, 20, kann man sagen.
21, aber 21,4. Genau. Ich will immer noch am Marsch sagen. Also hier Macron.
Ja.
Und 10% Konservative. Sagen wir mal 10. Französisch, CDU. So. Weil mit französischem Akzent, dann ist ja auch egal. Das heißt. Jetzt bei der zweiten Wahl, also bei dieser Stichwahl jetzt am Sonntag, ist es egal, da musst du keine absolute Mehrheit mehr kriegen, du musst nur die Mehrheit der Stimmen kriegen. Also eine relative Mehrheit der Menschen, die zur Wahl gegangen sind.
Richtig. Und
da ist jetzt natürlich die Frage, dass diese, also für mich ist das Zünglein an der Waage, sind für mich jetzt erstmal tatsächlich die Republikaner. Weil sagen die, wählt die Sozialisten, was schwierig werden dürfte, oder sagen die, wählt Macron, oder sagen die, wählt, wahrscheinlich werden die gar keine Wahlaussage, oder haben die schon?
Naja, also so einfach ist es ja nicht, es kommt ja wirklich auf jeden einzelnen Wahlkreis an und da wieder auf die, ja, historischen oder auf die Personen letztlich. Es ist wie, es gibt natürlich Wahlkreise, wo zum Beispiel das Linksbündnis und der Rassemblement in der Stichwahl sind, dann gibt es welche, wo Macron und Rassemblement in der Stichwahl sind. Und wir hatten darüber gesprochen, bei der letzten Wahl war das wegen der niedrigen Wahlbeteiligung, die lag sogar unter 50%, so, dass es nur in ganz wenigen Wahlkreisen sozusagen drei übrige gab.
Zu Bestichwahlende gab.
So kann man sagen. So, es steht auch genauso im Wahlgesetz. Also die zu Bestichwahlenden ergeben sich ja dadurch, dass sie entweder Erster oder Zweiter im Wahlkreis sind oder über 12,5% der Wahlberechtigten haben. Und wenn weniger als die Hälfte zur Wahl gehen, würde das heißen, die brauchen
über
schon mal
Viertel.
Über ein Viertel. Und das haben eben extrem wenige gehabt. Und wie viel waren es 2022? Da waren es, jetzt muss ich selber mal hier schauen, was habe ich denn da? Also es waren eine Handvoll oder eins, glaube ich, sogar nur. Und das ist eben komplett anders geworden. Jetzt werden in der heutigen Wahl gibt es nämlich 306 Wahlkreise, also weit mehr als die Hälfte, in denen drei Leute mitmachen und jetzt halte ich fest, es gibt sogar 5 Wahlkreise, in denen 4 Leute mitmachen. Und das gab es wirklich zuletzt vor 50 Jahren. als die Wahlbeteiligung noch bei 80% lag.
Da war es einfacher, die 12,5% zu kriegen.
Richtig. Und also es kommt auf die Konstellation in jedem einzelnen Wahlkreis an, wer da mit wem. Und gerade in Dreierwahlkreisen hat der Rassemblement natürlich gute Chancen. Angenommen, die drei zu Stichwahlenden sind Mitte, links und rechts außen. Ja, die hassen sich alle und die einen wollen nicht zurückziehen. Also es ist immer die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Und dann gibt es nur noch zwei. Dann hätten die Wähler ja schon
leichter die Chance. Entschuldige, kurze Frage der französischen Kultur. Du bist ja da sehr nah an der Grenze aufgewachsen. Hängt das dann von der Partei ab oder von dem einzelnen Kandidaten jeweils?
Da bin ich jetzt überfragt, wie das rechtlich ist, aber ich glaube schon, dass der
einzelne... Nein, nicht rechtlich, kulturell.
Du meinst, dann wird von aus Paris gesagt, du trittst bitte nicht an.
Genau.
Ich kann mir das schon vorstellen, aber da gibt es natürlich auch dann so die Kubikis oder die, was weiß ich,
die
Bosbachs, die dann wahrscheinlich auch nicht auf die Partei hören würden. Aber genau. Ich glaube schon, dass es im Wahlkreis einfach die Entscheidung ist von der örtlichen Partei bzw. örtlichen Spitzenkandidaten. Und es ist jetzt so, also die bisher verteilten Sitze sind 76, also von 577 sind 76 schon verteilt. Auch das, hat man gesagt, ist bei der letzten Wahl viel weniger gewesen, weil es nicht um 50% der Sitze geht, sondern um, man braucht 50% der Stimmen im Wahlkreis, der gültigen, sondern um mindestens 25% der gültigen Stimmen aller Wähler im Wahlkreis. Und auch da heißt es, der aller Wahlberechtigten. So.
Ja, schon klar.
Und auch da heißt es, je höher die Wahlbeteiligung, desto mehr Sitze werden im ersten Wahlgang schon entschieden. Also wir haben jetzt 37 für die Rechten und 32 für das Linksbündnis und die Liberalen haben bisher nur 2 Sitze sicher.
Und mit Liberalen meinst du Macron?
Genau. Und also das ist Stand jetzt und man, also im Spiegel kam so eine, Spiegel Online kam so eine Prognose, mit Minimum, Maximum und man rechnet beim Rassemblement mit 230 bis 280 Sitzen. Das heißt, sie sind von der absoluten Mehrheit, die ja bei 289 liegen würde, sind sie, nur dann, wenn jetzt noch ein Wunder passiert, können sie das erreichen, aber eigentlich ist es eher unwahrscheinlich, dass sie die alleine
so
regieren. Ja.
Okay, dann gehen wir jetzt mal von Ockhams Rasiermesser aus, wir gehen jetzt mal vom wahrscheinlichsten Fall aus.
Mhm.
Das heißt, wir haben ungefähr dann wahrscheinlich im französischen Parlament Nationalversammlung, ne?
Nationalversammlung.
Genau. Haben wir also, sagen wir mal, irgendwas zwischen 35% und 40%.
Ne, mehr, also fast 50
eigentlich. Eine linke AfD sitzen, sagen wir es jetzt mal ganz vorsichtig.
Also fast 50% quasi.
Ja, die 280 sind ja auch von bis, also sagen wir mal, gehen wir mal von 40%
ja, okay,
aus. Dann haben wir ungefähr 30% Sozialisten sitzen und ungefähr 10% Macron.
Ja, oder 10-15%, genau. Und dann noch die
also es wird höchstwahrscheinlich eine Mehrheit gegen den Rassemblement geben.
Ja.
Aber die wird nicht zum Tragen kommen.
Die wird nicht zum Tragen kommen. Also das ist ausgeschlossen, dass zum Beispiel die Republikaner mit den Kommunisten zusammengehen oder auch nur die Liberalen und bei den Sozialisten gäbe es sicher auch viele, die das nicht wollen. Also zum Beispiel hier, ich hatte ja schon öfter zitiert, Daniel Cohn-Bendit, der hat gesagt, also die sind eigentlich indiskutabel, der ist ja Grüner. Und ja, es gibt sozusagen ein Parlament, das in dem vielleicht sogar keine konstruktive Mehrheit zustande kommen kann.
So, das heißt ja jetzt, was heißt das jetzt für die, also Macron ist jetzt noch 3 Jahre im Amt? Drei, ne? Genau. So, was heißt das jetzt für die zukünftige Regierungsarbeit? Also, soweit ich weiß, der Präsident ernennt zwar, also schlägt einen Premierminister vor, oder ernennt ihn sogar.
Der ernennt
aber
ihn
das
sofort.
Parlament kann ihn jederzeit rausschmeißen.
Ja, genau, also Misstrauensvotum, also destruktives Misstrauensvotum. Das
genau.
ist in
das
der Geschichte allerdings erst ein einziges Mal passiert. Also so verrückt die französische Politik ist, destruktives Misstrauensvotum kriegen sie trotzdem nicht hin.
So, was ja okay ist, weil ja der Präsident nicht blöd ist in den meisten Fällen. Also das heißt, Macron muss irgendjemand zum Premierminister ernennen, der nicht einen Tag später vom Parlament wieder rausgeschmissen wird.
Mhm.
Also wird vermutlich ein Sozialist werden, vermutlich.
Nee, ich glaube, es wird tatsächlich vermutlich einer vom Rassemblement, also der Vorsitzende. Meinst Bardella.
Du?
Ja. Bardella
aber
übrigens,
sich ja
so ein Schwiegersohn-Typ könnte man meinen, der ist ja 28 und sieht schick aus, aber stimmt gar nicht, er ist gar kein Schwiegersohn, sondern ist der Schwiegerneffe von Marine Le Pen. Also
ach Gott, naja.
Das ist wirklich so. Familienbesitz seit Gründung, also der Vater war ja der Schlimmste und dann kam die Tochter und die hat ja dann auch noch diverse Verwandte, die noch weiter rechts, es gibt ja dann eine Partei, die aber chancenlos ist, die heißt Reconquête, also Wiedereroberung und da ist auch ein Teil der Mischpoke mit dabei und deswegen, ja, also schön, stell dir mal vor, in Deutschland würden sich die Parteien. Gut, in Baden-Württemberg ist das der Fall. Also Thomas Strobel, langjähriger CDU-Vorsitzender, war ja immer der Schwiegersohn von Schäuble.
Aber ja, aber Schäuble war ja nie Landesvorsitzender.
Das ist auch richtig. Okay, ja. Also das nur dazu. Und das ist möglicherweise der nächste Premierminister.
Okay, wäre das jetzt die ganz, also bewerten wir das mal von unserer arroganten deutschen Seite aus. Also wir schauen ja gerne auf andere herab und sagen, was die sich da zurecht gewählt haben. Nur wenn wir selber Bundestagswahl haben, sind wir mal ganz still. Wo läuft das jetzt hin?
Naja, also ich vermute, dass die Republikaner doch noch, oder ein Teil der Republikaner vielleicht doch noch umfällt und die Stimmen liefern. Wie gesagt, es ist ja keine Wahl nötig des Premierministers, aber natürlich braucht man zumindest eine relativ, also mehr Ja als Nein-Stimmen für alle Gesetze. Das heißt, entweder sorgt man dafür, dass dass nicht alle in den Parlamentssaal reinkommen, indem man die Klinke hochdrückt, oder man schaut eben, wo man noch Stimmen kriegt. Und das ist eben das Problem von so einem Minderheitenregierungschef, der muss eigentlich immer, seine Hauptbeschäftigung ist Stimmen sammeln.
Genau. Was ja eigentlich eine sehr demokratische Geschichte ist, ja. Also wie gesagt, ich bringe immer wieder das Beispiel des sogenannten Magdeburger Modells 1994 bis im Prinzip 2002 in Sachsen-Anhalt, wo Reinhard Höppner sozusagen eine Minderheitsregierung, die erste im Prinzip längerfristige Minderheitsregierung auf deutschem Boden etablierte, bei einer Landesregierung aber immerhin, wo er im Prinzip sich von der damals noch PDS tolerieren ließ, was im Prinzip bedeutete, er hätte sie eigentlich nicht gebraucht, weil im dritten Wahlgang hätte auch da die relative Mehrheit gereicht und CDU und PDS hätten sich damals auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen müssen, was utopisch war. Das heißt, Höppner wäre so und so Ministerpräsident geworden, aber er hat quasi eine Quasi-Koalition SPD-PDS als erste rot-rote Bündnis auf deutschem Boden, was aber dazu führte, dass in der zweiten Legislaturperiode dieses sogenannten Magdeburger Modells Manfred Püchel, der damalige Innenminister und bei mir im Ortsverein mit drin, ich kenne den Manfred persönlich, dazu führte, dass Manfred das Polizeigesetz, was letztendlich auch nichts Bahnbrechendes war, aber nicht mit den Stimmen der PDS, so wie alle anderen Gesetze, sondern mit den Stimmen der CDU durchbrachte. Das heißt, ich habe ja damals Politikwissenschaft studiert, und da ging ein Aufschrei durch das Institut für Politikwissenschaft und durch die sämtliche Politik, dass das ein Musterbeispiel an demokratischem Verhalten. Das heißt, du suchst dir deine Mehrheiten. Nicht die Mehrheiten stehen von vornherein fest, was wir jetzt an der Ampelregierung sehen, was nicht funktioniert, weil irgendwer muss sich immer profilieren, #FDP. Sondern die, also ich habe hier ein Gesetz, wie findet ihr das? Dann sagen die einen, nö, finden wir doof, und die anderen sagen, ja, könnten wir mitleben.
Genau, also es wird natürlich nicht erst dann denen erzählt, wenn es dann ins Parlament kommt.
Ja, das ist ja klar.
Denn sonst wird es ja scheitern, aber im Grunde muss man einfach in die Fraktionssäle gehen und sagen, so, hallo, ich habe hier dieses Gesetz und würdet ihr da mitmachen? Und in der Regel gibt es ja staatstragende Parteien in der Mitte, und damals gehörte die PDS auf jeden Fall dazu, die gesagt hat,
zumindest in Sachsen-Anhalt,
staatstragend, also wir wollen, also nicht der Mitte, aber staatstragend, so, wir wollen nicht, dass das Land an die Wand fährt. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Problem, also wenn es dann doch eine Art Blockade geben sollte, dann hat man sich in Frankreich, und das ist wieder typisch Macron, dass er da sozusagen nochmal eine Schwierigkeit geschaffen hat. Die französische Verfassung verbietet nämlich nach einer Parlamentsauflösung dasselbe zu tun innerhalb des nächsten Jahres.
Das heißt, es darf nicht nochmal aufgelöst werden.
Genau, also frühestens, und die Verfassung ist da sogar ganz unklar, sogar auch im französischen Originalwortlaut. Also da steht sozusagen, sie darf nicht aufgelöst werden auf die Neuwahl folgenden Jahr. Könnte heißen bis nächsten Juli oder Juni, oder was auch immer.
Einfach 2025.
Genau. Und das, da das noch nie passiert ist, also die, beziehungsweise ein einziges Mal gab es, glaube ich, eine Wahl, die in an zwei aufeinanderfolgenden Jahren stattfand. Da muss ich jetzt mal ganz kurz schauen. Genau, also 1967 eine Wahl und dann nach den großen Studentenunruhen hat Charles de Gaulle auch das Parlament aufgelöst 1968. Also das ist der Präzedenzfall dafür, dass sozusagen die weniger strenge Regel gilt, weil zwischen den zwei Wahlen lag mehr als ein Jahr, aber es war natürlich das darauffolgende Jahr. Insofern könnte man auf diesen Fall verweisen und nächsten Sommer dann wieder diesen ganzen Spaß hier veranstalten.
Was ich mir gut vorstellen könnte.
Naja, aber vorher nicht. Das heißt, ein Jahr lang Ampelkoalition, also worst case.
Ja gut, aber so viel kannst du in einem Jahr auch nicht anrichten. Also die werden es nicht schaffen, innerhalb von einem Jahr aus der EU auszutreten. Nee,
das nicht, Beispiel. Aber das eher unspektakuläre, aber doch wichtigste im Jahr ist ja immer der Haushalt. Und den braucht man jedes Jahr. Dann kann man nicht sagen, wir machen den Haushalt von diesem Jahr nächstes Jahr. Das wird dann nochmal so ähnlich wie bei
uns.
Und
das heißt ja dann auch nicht, dass bei dem Chaos, was jetzt vermutlich entstehen wird, dass es dann in einem Jahr so ist, ach, jetzt will man wieder alle mal gucken.
Ja, das kommt ja noch dazu. Also im Grunde hat er sich da ein Ei gelegt und das ist...
Ja, aber ich fand es trotzdem, ich fand es aber nicht unclever. Es hätte ja klappen können. Und wir wissen ja, vielleicht klappt es ja noch.
Vielleicht klappt es ja noch, genau. Und ja, also müssen wir jetzt mal offen lassen. Wir würden uns dann nächste Woche wieder melden.
Naja, ich glaube, also was wäre jetzt für Macron die... Also nehmen wir mal an, es kommt jetzt so, wie wir gesagt haben, so ungefähr mit der Prozent. Was wäre für Macron die angenehmste Variante?
Also ich habe jetzt hier mal gelesen, seine Partei ist in über der Hälfte der Wahlkreise eine der Stichwahlparteien. Also,
okay, also
wie gesagt, 76 Sitze sind schon verteilt, die sind schon weg. Und die Rassemblement-Leute sind in 444 Wahlkreisen in der Stichwahl. Dann also fast das Linksbündnis in 414, Ensemble in 321. Also im Grunde über die Hälfte der Stichwahlen sind alle drei Richtungen noch möglich. Die Republikaner haben lediglich 88 Beteiligungen, aber ich denke, die spielen keine Rolle. Und
genau.
Das heißt, es gibt, also das positivste Ergebnis für Macron wäre jetzt, wenn er von diesen 70 bis 100 wird hier prognostiziert, auf 150 kommen. Ich glaube, mehr ist nicht zu erreichen.
Ja, nein, aber nehmen wir mal an, das Parlament wird jetzt so sein, wie wir jetzt vorhin prognostiziert haben. Mit wem wird Macron am besten zusammenarbeiten können?
Am besten mit den Republikanern, glaube ich. Also seine Partei ist, also die mehr als die Hälfte der Leute, so wie ich das damals verstanden habe, kamen eben von Mitte rechts als von Mitte links. Aber im Grunde will er ja mit beiden und da kommt es wieder auf die Personen an. Aber das ist, glaube ich, alles, das würde sich zurechtrütteln im Angesicht des Ergebnisses.
Okay, dann eine ganz kurze Sache noch, weil du gerade Biden sagst.
Oh, den Wortwitz haben wir ja noch nie gehört und hiermit sei er fürs Protokoll gemacht.
Genau. Ich will bloß eine Zahl von dir wissen. Wie groß siehst du die Chance, dass die Demokraten jetzt noch völlig durchdrehen?
Und
also sie können ja theoretisch noch.
Ja.
Und ihren Präsidentschaftskandidaten auswechseln.
Ja, das weiß ich nicht. Also am Donnerstag Nacht war ja zur Geisterstunde dann quasi diese Show der zwei Untoten. Und man weiß nicht, und kurz danach hieß es, oh, Katastrophe und alle fordern seinen Rückzug. Das war halt so ein Presseaufschrei, glaube ich. Aber es ist einfach, ich glaube, es ist nicht realistisch. Also ich glaube
das nämlich auch nicht. Und darum habe ich mich so extrem geärgert, dass sie das jetzt alle hochschreiben. Weil das macht ja die Wahl von Trump, je mehr, so blöd wie das klingt, je mehr sich gegen Joe Biden stellen, umso wahrscheinlicher macht es die Wahl von Trump. Das ist natürlich so.
Also ich habe hier bei Spiegel Online gestern die Meldung gelesen, Biden trotzt Forderungen nach Rückzug und zieht sich mit seiner Familie zurück. Sehr schön formuliert.
So.
Also zumindest mit der Familie mal kurz zurückziehen, das geht ja. Aber ich glaube, also man muss ja mal in die lange Historie der USA blicken. Und früher war es ja tatsächlich so, bis Mitte des 19. Jahrhunderts, das sind ja die eigentlichen Präsidentschaftskandidaten gar nicht in Erscheinung getreten. Joe Biden gefällt das. Also da wurde quasi auf lokaler Ebene von lauter Fürsprechern in den Wirtshäusern und Schlägereien und so weiter quasi Wahlkampf gemacht als Fürsprecher. Und der Kandidat wohnte bei sich zu Hause und sagte, ja, wir sehen uns dann am 4. März, damals war das noch der Vereidigungstag. Und also das war ein schönes Leben, kann man sagen.
Ja, natürlich.
Und der Erste, also, der so richtig selbst in Erscheinung trat, war war Abraham Lincoln und aber vor ihm noch Andrew Jackson. Das war so eine Art Trump des 19. Jahrhunderts. Also der hat, das war auch so ein Populist, der aber sehr beliebt war. Der hatte einmal einen Attentäter sogar, da kam ein Pistolenattentäter auf ihn zu und der hat ihn dann verprügelt.
Auch nicht schlecht.
Ja, apropos verprügeln, beim AfD-Parteitag hat jetzt ein Delegierter einen Demonstranten ins Bein gebissen.
Süß.
Also kann man sagen, Hund beißt Mann.
Sehr schön.
Und das ist jetzt aber nur eine Randmeldung. Also wir wollten tatsächlich immer drüber reden, Joe Biden.
Also, eigentlich wollte ich nur eine Zahl von dir, für wie wahrscheinlich du das hältst, weil eigentlich müsste
ich sage mal 20% Wahrscheinlichkeit, dass er noch zurückzieht.
Doch so viel, ja?
Ja, es gibt ja zwei Arten des Rückzugs. Entweder er zieht zurück, also er bleibt Präsident bis zum 20. Januar und sagt, ich kandidiere nicht. Oder, was natürlich einerseits krasser wäre, andererseits auch weniger aussichtslos, er tritt als Präsident und als Kandidat gleichzeitig zurück. Präsidentin würde natürlich dann direkt seine Vizepräsidentin, Kamala Harris.
Also als Präsident, glaube ich, tritt er nicht zurück.
Ja, und dann hätte sie sicherlich auch die besten Chancen auf den Parteitag im August. Also es ist ja so, der Parteitag nominiert dann das Paar. Also Präsident, Vizepräsidentin als Kandidaten. Und trotzdem darf man ja danach noch zurückziehen oder sterben, ist auch erlaubt. Und dann würde, das weiß ich gar nicht, ob dann die Vizepräsidentin automatisch auf dem Ticket nach oben rutscht. Aber man braucht ja dann auch einen Ersatz unten auf dem Ticket.
Naja, Moment. Also wenn Kamala Harris jetzt tatsächlich noch Präsidentin werden würde, sagt das nicht viel aus. Ich glaube, dass sie als Präsidentschaftskandidatin nicht in Frage käme. Dann hätten sie länger aufbauen müssen.
Ja, aber was heißt aufgebaut, ist sie seit 7 Jahren, seit 3 Jahren, weil sie ja einfach in diesem Amt der Vizepräsidentin ist, das ja ganz viele Vizepräsidenten vor ihr als unwichtigstes Amt der Welt bezeichnet haben.
Ist ja auch so.
Man ist ja einen Herzschlag vom Amt, vom mächtigsten Amt entfernt, wie man so schön sagt.
Und zwar
sagt.
Herzschlag im Sinne des Sinnes.
Ja, aber wenn der nicht eintritt, der Herzschlag, dann ist man wirklich raus aus der Geschichte, aus dem Geschichtsbuch. Und so ist es halt, also alles oder nichts.
Genau.
Und deswegen, also wenn sie dieses Amt bekommen würde, dann wäre sie schlagartig. Also dann könnte auch niemand jetzt aus der Demokratischen Partei kommen und sagen, nee, Moment, jetzt bin ich aber hier nochmal Kandidat, will ich nochmal Kandidat werden. Also ich glaube, dann wäre das Rennen in Bezug auf die Kandidatur auch gelaufen. Aber klar, sie ist dann nicht aufgebaut, sie könnte auch bekämpft werden durch ihre Unerfahrenheit und so weiter. Also das,
ja. Also die Frage, die ich mir einfach stelle, womit hätte man mehr Chancen, Donald Trump zu besiegen? Mit Biden oder nicht mit Biden?
Das sind Fragen, die sich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt
Also es war ja schon 2016.
Also das Dumme ist ja, wenn es jetzt eine Panik gibt, wie du schon sagtest, also wenn es eine Panik gibt, dann sagen sich die Wähler, okay, die wissen ja gerade selber nicht, was sie machen, dann wähle ich die vielleicht noch weniger, als ich es getan hätte. Also ich glaube, und das hat ja Macron, muss man Macron lassen, er hatte immer überzeugt zu sagen, ich löse zwar die Nationalversammlung auf, aber es gab, oder Schröder damals, ja, ich gewinne, stimmte dann auch nicht, aber er gewann, er verlor zumindest weniger.
Er verlor ganz knapp.
Ja, und Macron hat ja auch vor der Wahl extra den Franzosen einen Brief geschrieben, jedem Franzosen, ich werde nicht zurücktreten, egal was das Ergebnis ist. Ob das was wert ist oder nicht, werden wir sehen, aber das ist sicherlich, hat ihm noch ein paar mehr Wahlkreise jetzt gesichert, oder ein paar mehr Prozente, als wenn er das nicht getan hätte. Ja.
Genau.
Naja, also Trauerspiel. Aber wir können ja spaßeshalber noch mal einen ganz kurzen Blick, ich verspreche kurz, auf die, was ist denn hier los? Auf diese berühmte Prognose von Alan Lichtman werfen. Das haben wir letztes Jahr schon mal angedeutet. dass dieser Mathematiker aus den USA vorausberechnen kann, wer gewinnen wird. Und da gucke ich immer drauf, wenn ich ganz verzweifelt bin, weil er sagt nach wie vor, Joe Biden wird gewinnen. Der hat ja gesagt, es gibt 13 Fragen, die man stellen muss in Bezug auf die Amtszeit des bisherigen Präsidenten. Wenn 8 von denen mit Ja beantwortet werden, also höchstens 5 mit Nein, dann wird der Präsident wiedergewählt. Und wenn aber nur weniger als 8 mit Ja beantwortet werden, dann...
Hat man ja schon drüber gesprochen.
Genau.
Also, das Problem ist aber, dass jetzt wirklich, ich habe es nicht komplett gesehen, aber dass halt Joe Biden wirklich einen desaströses...
Das Fernsehduell ist halt schon, seit es das gibt, seit 1960, ist ja auch ein bekanntes Fernsehduell gewesen zwischen Kennedy und Nixon. Und das war ja auch eine Wahl, die später extrem knapp ausging. Sogar viel knapper, also auch von Wählerstimmen in Swing States noch viel knapper als die letzte Wahl 2020. Das heißt, und Richard Nixon war einfach der Schwitzte. Und das war dann der Grund, warum er die Wahl verlor. So ist die Erzählung. Und der sah wirklich, übermüdet aus, schlecht rasiert auch noch und verschwitzt. Also, und Kennedy war so ein strahlender, haben sie vielleicht so eine Wachsfigur vielleicht reingestellt. Das kann, so ein Fernsehduell kann auch den Ausschlag geben. Das Ding ist nur, so ein Fernsehduell im Juni gab es ja noch nie. Das ist jetzt das erste Mal gewesen.
Dass so früh ist, meinst du?
Genau. Ich glaube schon, dass das Eigentliche sich dann im Oktober entscheidet. Und dann kommt ja noch die sogenannte Oktober-Surprise. Die alles durcheinander wirbelt.
Ja, aber das Krasse ist ja, die Demokraten können sich ja noch umentscheiden, theoretisch.
Theoretisch ja.
Das heißt, Joe Biden ist ja noch gar nicht fest im Sattel.
Genau, also bis Mitte des 20. Jahrhunderts war es ganz üblich, dass auf Parteitagen 50 Wahlgänge nötig waren, bis man dann mal irgendeinen, also wenn es hieß, ja, wir haben hier ein totes Rennen zwischen zwei Prominenten, dann nimmt man irgendeinen von ganz hinten und stellt den nach oben und das ist dann der tolle Kandidat. Also das kann, das ist, wie gesagt, schon lange nicht mehr üblich gewesen, aber ist auch denkbar. Aber andererseits hat Joe Biden ja fast alle Vorwahlen gewonnen und kriegt die Delegierten, die sind ja zum großen Teil sogar auch verpflichtet, für ihn zu stimmen, deswegen... Sie wären halt nur nicht verpflichtet, wenn er nicht antreten würde, dann wären die Stimmen wieder frei. Also das ist, glaube ich, undenkbar, dass der Parteitag das regelt. Aber hier nochmal zu Alan Lichtman, also er fragt zum Beispiel nach tritt der amtierende Präsident an, das ist für ihn ein positiver Punkt.
Auf jeden Fall,
und,
das ist es aber auch.
Ist es auch, und selbst in diesem Fall ist es einer, weil die den kennen. In dem Fall könnte man sogar sagen, es tritt ja auch ein anderer Präsident an.
Ja,
der aber früher, nee. Und das ist ja zuletzt 1892 passiert, damals auch mit Joe Biden übrigens. insofern...
Der war da Senior-Berater in dem Team, ne?
Genau. Das ist ein Pluspunkt. Dann gibt es den Pluspunkt, dass es in der Demokratischen Partei, zumindest zum jetzigen Stand, keinen Konkurrenzkampf gab. Dass er also... oder kein nennenswerten Konkurrenzkampf. Dann ist, Minuspunkt ist, dass bei der letzten Kongresswahl gegenüber der Kongresswahl vor 4 Jahren die Zahl der Sitze geringer wurde, der Demokraten, aber nur leicht, aber trotzdem ist es ein Minuspunkt. Plus, man weiß allerdings noch nicht, ein Punkt wäre, ob es eine relevante dritte Partei gibt oder einen dritten Kandidaten, der über 5, 6, 7, 8, 9, 10% kommt.
Na, was ist denn mit dem Kollegen Kennedy?
Ja, im Moment sieht es so aus, als wäre er ein relevanter Dritter. Also wenn wir da jetzt mal sagen, das ist sozusagen ein Minuspunkt, dann wäre das eben auch einer. Dann die wirtschaftlichen Fragen, gibt es 2 Stück, also entweder die langfristige Wirtschaft, also die gesamte Präsidentschaft im Durchschnitt des Bruttoinlandsprodukts der gesamten Präsidentschaft verglichen mit den 2 vorigen Amtszeiten, und wir hatten ja dann durchaus wegen der Corona-Krise, die bei Trump war, und wegen des Aufschwungs, den ja durch dieses tolle Inflation Reduction Act Paket kam, ist das auch positiv verlaufen. Und die aktuelle Wirtschaftsfrage ist, geht die Wirtschaft zurück? Ja, nein, sie geht nicht zurück. Also ist das auch positiv. Dann innenpolitisch gibt es drei Fragen. Also gibt es große Änderungen in der Innenpolitik? Da könnte man den Inflation Reduction Act dazu rechnen. Das ist ja so eine Art New Deal, wie damals von Roosevelt. Gibt es Unruhen? Da kann man sagen, die gibt es in der Zahl nicht, dass es ins Gewicht fallen würde. Diese verirrten Hamas-Sympathisanten, die sind, glaube ich, nicht so relevant. Wobei, jetzt heißt es, der Parteitag findet in Chicago statt. Da, wo ja 1968 auch schon mal wegen des Vietnamkriegs große Proteste waren, beim damaligen Parteitag. Also das, aber ich glaube nicht, dass das dann ins Gewicht fällt. Und die nächste Frage wäre, gibt es innenpolitische Skandale? Und da muss man wirklich sagen, nein, diese Dokumentenaffäre, die da sozusagen lanciert wurde, die ist ja in sich zusammengefallen. Also drei innenpolitische Pluspunkte. Die außenpolitischen sehen dann weniger gut aus. Also gibt es Fehlschläge in der Außenpolitik. Da kann man ganz klar sagen, das ist der Rückzug aus Afghanistan und dass der Ukraine-Krieg nicht beendet wurde. Gibt es Erfolge in der Außenpolitik? Würde ich auch sagen, nein, erst recht nicht, zum Beispiel im Gazastreifen. Und dann gibt es die zwei Charisma-Fragen. Also hat der Amtsinhaber Charisma? Würde ich mal ganz klar, lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sage, nein.
Naja, hat er aber mal gehabt, zumindest. Er hat er nicht mehr, aber hat er mal
ja,
gehabt.
Ja, aber nicht in dem Maße, also dass man es mit.
Ja, ist kein Obama natürlich.
Genau, nicht, also Obama oder Reagan oder so. Mhm. Und bei Donald Trump, der. Dem mögen zwar seine Leute Charisma attestieren, aber der spaltet die Gesellschaft so, dass er nicht weitläufig, also wie zum Beispiel Ronald Reagan, der war zwar auch sehr rechts, aber er war respektiert für sein Charisma in der ganzen Bevölkerung. Das heißt, wenn man jetzt zusammenzählt, sind das genau fünf Punkte, die nicht erfüllt werden. Wir hatten ja gesagt, wenn es bis zu fünf sind, dann wird der Präsident wiedergewählt und da halte ich mich immer noch daran fest. Aber trotzdem kann sich das bis Sommer ändern, wenn zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie noch ein schwarzer Schwan auf die Wirtschaft zukommt oder wenn halt, ja, dieser Parteitag, wenn der aus dem Ruder läuft, ja. So, aber das war trotzdem, also man wollte nicht hingucken, es war wie ein Autounfall, muss man sagen.
Genau.
Und das Absurde war, also ich weiß gar nicht, in deutschen TV-Duellen, da wird ja auch viel Unsinn manchmal geredet, aber da gibt es dann doch zumindest Korrekturen seitens der Moderatoren, wenn ganz schlimme Lügen erzählt werden würden. Das ist halt nicht, nicht passiert. Der Trump durfte da einfach so vor sich hinreden.
Genau. Gut.
So, ich habe noch einen Ausblick oder mehrere Ausblicke. Und zwar, in Berlin gibt es mal wieder was zu entscheiden. Das Abgeordnetenhaus tritt am Donnerstag zusammen in Berlin und wählt Verfassungsrichter. Da könnte man jetzt sagen, ist who cares, ja. Oder bei uns in der Schule haben wir immer gesagt, kennst du Wayne? The Wayne interessiert's.
Genau.
Und tatsächlich ist das diesmal ein bisschen brisanter. Es gibt ein Verfassungsgericht in Berlin, wie in jedem Bundesland, in unserem Fall mit 9 Richterinnen und Richtern. So, und jetzt darfst du mal raten, wie viele von diesen 9 Richtern sind noch offiziell, also im Amt, sozusagen, dass ihre Amtszeit noch nicht abgelaufen ist.
Naja, vermutlich alle, sonst wären sie ja nicht im Amt.
Nee, wir sind in Berlin. Also die Amtszeit ist 7 Jahre und die meisten Richter wurden tatsächlich 2014 gewählt. Also 6 Richter wurden 2014 gewählt und die Amtszeit lief 2021 ab.
Und wieso sind die noch im Amt?
Weiß ich nicht.
Also, ist ja theoretisch jedes Gerichtsurteil der letzten 3 Jahre anfechtbar.
Ja, und wir wissen, 2022 gab es ein berühmtes Gerichtsurteil, die sagten nämlich, oh, das Abgeordnetenhaus ist ja möglicherweise gar nicht rechtmäßig zusammengesetzt, das muss jetzt neu gewählt werden. Wohlgemerkt von einem Gericht, das nicht rechtmäßig zusammengesetzt ist. Also jeder Reichsbürger würde sich da freuen über solche Theorien.
Moment. Könnte man nicht einfach einen großen Sack Sand nehmen und über diese Stadt schütten?
Genau, das wäre verfassungskonformer als alles, was in der Stadt bisher passiert ist.
Also das heißt, Moment, wir haben eine Wiederholung der Senatswahl in Berlin,
ja.
Die von einem, also weil das nicht rechtmäßig zusammengesetzt, von einem Gericht, wo wie viel?
2 Drittel der Richter.
Ja, also 6 von 9 Richtern eigentlich gar nicht mehr im Amt sein dürfen.
Und das Urteil kam zustande mit 7-2 Stimmen, das heißt auch gar nicht einstimmig und so weiter, also schon fragwürdig.
Nee, aber werden die ernannt, werden die gewählt? Wie läuft das?
Die werden vom Abgeordnetenhaus gewählt mit Zweidrittelmehrheit.
Und warum haben die nicht in 2021 sechs neue Richter gewählt?
Ja, also das, wenn man sich mal die Geschichte des Berliner Verfassungsgerichts anguckt, was ich gemacht habe natürlich, dann ist die Amtszeit halt 7 Jahre. Und irgendwie war es so, dass dummerweise das sehr oft so ist, dass, also die werden auch nicht alle gleichzeitig gewählt, es gibt so Teilerneuerungen. Ja. Bisher war es halt manchmal so, dass, also 2021 zum Beispiel, war ja gerade die damals reguläre Wahl angesetzt, sodass man gesagt hat, wir wollen die jetzt nicht vor der Wahl wählen. Und irgendwie hat man es dann auch gesagt, okay, diese Wahl steht jetzt so in Frage, weil sie so schief lief. Wir wollen die jetzt auch nicht vor der Neuwahl wählen. Also das ist schon aber ein Argument, was man eigentlich nicht so gelten lassen kann, weil dann hätten sie es ja schon letztes Jahr machen können. Letztes Jahr war es ja schon.
Na bloß, werden die denn jetzt wenigstens neu gewählt?
Jetzt, am 4. Juli, werden 6 Richter, also inklusive der Präsidentin, neu bestimmt. Jede, die ganzen,
treten die alle nochmal an?
Nein, nein, das ist verboten. Es gibt nur eine Amtszeit. Es kommt, okay, kommt ja noch dazu. Die sind tatsächlich, die durften gar nicht mehr drin sein. 2 von diesen 6 Richtern sind auch schon zurückgetreten. Das heißt, die sind schon gar nicht mehr dabei. Aber es ist ein Wahnsinn. Und also alle Parteien also können auch, also es ist unter den demokratischen Parteien die Gepflogenheit, dass man irgendwie alle mal drankommen lässt. Also im bisherigen In der bisherigen Regierung waren, glaube ich, 3 von der SPD, 2 von der CDU, dann hatten sie noch 2 von den Grünen, 2 von der Linkspartei, sind ja 9 insgesamt. Die AfD wird sicher nicht berücksichtigt, sodass es ungefähr bei diesem Schlüssel bleiben würde. Wahrscheinlich kriegt die CDU einen mehr, die Linkspartei einen weniger. Aber ja, das gibt noch, wird man dann sehen. Die Grünen haben sich jedenfalls hervorgetan und haben Seda Bashar Yildiz aufgestellt. Die kennt man daher, dass sie Opfer war von diesem NSU 2.0. Sie ist Anwältin und wurde also mit Drohmails und Drohbriefen beschimpft. Ist ja vielleicht eine ehrenwerte Person. Nur kann man jetzt mal sich ihren Lebenslauf angucken. Die als Anwältin, wen hat die vertreten? Islamisten natürlich, klar. Und jetzt sagt
ist ja bei dem Namen auch kein Wunder.
Nein, aber jetzt sagt jeder Anwalt, okay, Anwälte müssen ja prinzipiell alles vertreten können. Das ist nicht ehrenrührig, zum Beispiel jetzt auch die Reichsbürger zu vertreten oder so. Stimmt, aber genau sie würde es ja nicht tun. Sie würde ja die Reichsbürger eben nicht vertreten, sondern nur Islamisten. Und dann muss man sagen, okay, liebe Grüne, in der heutigen Zeit, wo die Welt Vorsicht. Voller Antisemitismus ist, dann noch irgendwie, also da gäbe es sicher bessere Anwältinnen die oder Juristinnen, die dann auch noch die Aufgabe übernehmen können. Also das nur dazu, das wollte ich heute schon ankündigen, weil es ja am Donnerstag ist. Dann haben wir natürlich anzukündigen die Wahl in Großbritannien.
Wozu wir uns aber am Freitag, interessanterweise, damit werden wir bei der nächsten Ankündigung, da kommen wir aber gleich zu, spezialisiert äußern werden. Es wird nur wahrscheinlich dazu kommen, dass tatsächlich seit 15, 20 Jahren es mal wieder zu einer Labour-Mehrheit im britischen Unterhaus kommen wird.
Genau, und anscheinend zu einer Mehrheit, die sozusagen die nie da gewesen war. Also Labour hat 45% in den Umfragen, während die Tories 25% haben. Und was es noch schlimmer für die Tories macht, die Brexit-Partei, oder die heißt jetzt Reform UK mit dem berühmten Farage, die hat ungefähr 20%. Und die wird aber kaum Sitze kriegen und aber den Tories überall die Sitze,
Stimmen wegnehmen.
Und das heißt, das könnte sein, also die Prognose, oder es gibt ja mehrere Prognosen, aber im Durchschnitt werden ungefähr 450 Sitze von 650 quasi
prognostiziert. Und zwar genau aus dem Grund, das sage ich jetzt auch gleich, machen wir die nächste Folge nicht am Donnerstag, sondern am Freitag, weil wir eben diese Wahl abwarten wollen, dass wir da noch ein bisschen was zu betalken haben. Am Montag wird es wahrscheinlich wieder eine Sonderfolge geben, wenn auf einmal die Sozialisten in Frankreich die absolute Mehrheit haben und so weiter. Das werden wir sehen.
Schauen wir mal, aber wir haben ja im Sommer eine Pause, sodass wir jetzt ein bisschen vorsondieren
müssen. Da reden wir aber auch am Freitag drüber, wie viele Folgen es noch geben wird. So,
jetzt, ich habe noch jetzt eine kleine, wir haben ja jetzt Fußball-EM gerade.
Ja.
Und da habe ich mir mal angeschaut, früher war es doch so, du kannst dich doch erinnern, die letzten oder vor 10, 20 Jahren gab es ja immer EM und WM und der Bundestag hat immer irgendwas gemacht.
Genau, was, ach so, was keiner mitkriegte, weil EM war.
Genau, und in diesem Sommer ist mir nichts aufgefallen, also ich glaube, auf der Tagesordnung steht zumindest nichts,
ich kann
es
dir
ist
sagen,
ja die
warum.
Letzte Sitzungswoche.
Ja, genau, und ich kann dir sagen, warum,
ja,
weil es keinen interessiert.
Naja, aber wegen der Ampel, also es gibt, wenn es jetzt ein ganz skandalöses Gesetz gäbe, dann würden sie es auf jeden Fall jetzt machen. Also
nein, sie würden sich nicht trauen, weil ja das Interesse für die EM so gering ist wie noch nie in Deutschland. Es interessiert sich keine Sau für diese EM.
Ach, das wird sich nach dem Viertelfinale vielleicht ändern, vielleicht auch nicht.
Dann ja, aber sie sind ja alle davon ausgegangen, dass wir noch vor Runde rausfliegen.
Aber
davon ist
mal,
jeder ausgegangen.
Genau, ich habe mir mal in der Geschichte angeschaut, was alles bei den früheren EMs beschlossen wurde. Also es gab 2012 ein Meldegesetz, das hieß, also da durften die Einwohner Meldeämter Daten verkaufen. Würde aus heutiger Sicht auch keinen mehr aufregen, weil sie dann wenigstens, weil man dann wenigstens wüsste, dass die Daten nicht korrekt sind.
Genau.
Ja, jedenfalls.
Ach, übrigens, ganz kurz zum Zensus, als Einschub. Der Zensus hat es gebracht und die größte Stadt Sachsen-Anhalts?
Halle?
Nein.
Haben es geschafft?
Magdeburg. Magdeburg hat jetzt mit 2.
Ich gratuliere,
ja,
wir
warte,
haben ja heute
warte,
echt
warte,
was
warte.
Zu feiern.
Ja, warte, warte, warte. Es war ja bisher immer so, Halle und Magdeburg wechselten sich ja ab und zu mal ab. Dann kamen die Zensus raus. Also so gingen 239.000, 241.000. Wir hatten immer so einen Unterschied zwischen 100, 150 Einwohnern.
Mhm.
Bei diesem Zensus kam jetzt raus, Magdeburg hat 241.000 Einwohner, Halle 224.000.
Solche Deppen, also die haben sich ordentlich verrechnet da.
So, rate mal, was Halle jetzt macht.
Klagen.
Natürlich. So viel nur zum Thema Zensus. Egal, weiter.
Okay, also Meldegesetz und das hat aber, das war so schlecht gemacht, dass es dann selbst vom Bundestag wieder aufgehoben wurde, kurz danach. Ja. Dann 2014, wo dann Deutschland sogar Weltmeister wurde, wurde der Abbau der Ökostromförderung beschlossen.
Genau.
2018, auch interessant, die Erhöhung der Obergrenze der Parteienfinanzierung.
Mhm.
Das war ja spannende Geschichte, weil man vorher die Einzelbeträge, also es gibt ja ungefähr 1 Euro pro Stimme, die hat man damals erhöht. Und dann hieß es, es gibt aber die Obergrenze, also die Parteien werden, die am Ende wird alles zusammengezählt und dann gibt es eine Obergrenze und wenn die erreicht ist, wird proportional bei jeder Partei das gekappt,
abgezogen.
Sodass es damals, zum damaligen Zeitpunkt, nie dazu kam, zur vollen Auszahlung dieses 1 Euros. Und im zweiten Teil, der dann eben heimlich während der Fußball-WM passierte, erhöhte man diese Obergrenze, sodass es dann genau passte. Also das war sozusagen doppelt tricky. 2021 während der EM wurde das berühmte Lieferkettengesetz beschlossen. Und 2022 während der WM, das war ja die Winter-WM, wurde der Beitritt oder die Ratifizierung des Freihandelsabkommens mit Kanada beschlossen. Aber wir gehen nochmal weiter zurück in der Geschichte. 1998 Speicherung des genetischen Fingerabdrucks.
Mhm.
1996 Ladenschlussgesetz. Wir erinnern uns.
Und da sind wir Europameister geworden.
Genau, aber wir erinnern uns, das war damals ja, ich kenne noch, bei Aladdin gab es eine Szene in dem Disney-Film Aladdin, wo Genie sagte, also der war ja so ein aufgekokster, lustiger Typ, der dann irgendwie sich verkleidete als Verkäufer und sagte, donnerstags bis 8:30. Und es war damals die Regel, dass der lange Donnerstag, da durften Läden bis 8:30 öffnen. Das war schon mal ganz, ganz, ganz arg. Und vorher mussten sie eben so um 6 oder 7, glaube ich, spätestens schließen. Und
18 Uhr.
Seit 96 ist eben 20 Uhr. Und das wurde auch während der EM beschlossen. Und 1994 die Privatisierung der Post. Auch sehr erfolgreich, wie wir heute wissen. Die Post kommt kaum noch. Die Abschaffung des Schlechtwettergeldes, da weiß ich nicht mehr, was das war. Und die LKW-Maut, also 1994 waren sie wirklich fleißig.
Du konntest auf dem Bau, wenn du auf dem Bau gearbeitet hast und es durchgeregnet hat, konntest du beim Staat sozusagen den Verdienstausfall der Baufirma, das war das sogenannte Schlechtwettergeld.
Ah ja, okay. Also die Baufirma
hat
sich das zurückgeholt.
So eine Art Kurzarbeitergeld für Schlechtwetter.
Könnte bei Kabarett Open Airs doch auch machen, oder?
Gibt's aber nicht.
Aber gibt's nicht mehr, genau. Und 1978 wurde die Sommerzeit eingeführt, an der wir bis heute leiden.
Ich leide da nicht drunter, aber da sind wir ja auch mal weit auseinander.
Und dann gab es noch die WM 1958. Da ist das berühmte Ehegattensplitting eingeführt worden. Also
was
alles,
vermutlich
alles lauter tolle Sachen.
Was vermutlich bald wieder abgeschafft
wird. Also man muss wirklich sagen, nur die tollsten Sachen werden während einer Ehe beschlossen. Diesmal haben wir leider nichts zu vermelden in der Hinsicht.
Naja, genau.
So lieber jetzt, Sebastian.
Ja, wir haben jetzt die 100. Folge. Das Problem ist, wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Das heißt, wir haben drei Fragen vorbereitet für jeden. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Wir machen jeder noch eine und die anderen beiden kommen dann in Folge 100a am Freitag. Nein, das ist natürlich Folge 101, aber es ist ja so ein großes Jubiläum, das kann
man
über zwei Folgen feiern.
Ja, also wir haben uns überlegt, wir sind ja beide leidenschaftliche Klugscheißer und jetzt wollen wir das mal testen. Ja, genau. Wir haben uns jeder drei Fragen überlegt, von denen wir jetzt eine stellen.
Du fängst an.
Ich fange an, okay?
Du fängst an.
Ich fange an. Und zwar, lieber Sebastian, zähle
schon,
mir...
Schon falsch.
also du kennst ja diese Disney-Filme, die von der sogenannten Meisterwerke-Reihe.
Ja, genau.
Und da gab es bisher 62 Filme bis heute. Mhm. Und du zählst mir bitte so viele auf, wie du kennst.
Okay. Fangen wir an mit Schneewittchen. Cinderella, Fantasia, Pinocchio, das Dschungelbuch, Aristocats, 101 Dalmatiner, 18 wird zu eng. Egal, machen wir weiter, was ich so weiß. Ariel, die Meerjungfrau, Die Schöne und das Biest. Aladdin, haben wir gerade drüber gesprochen. Küss den Frosch. Pocahontas. So, jetzt wird's eng. Weil dann geht diese Pixar 3D-Geschichte los. Und
von
da
denen
weiß man,
sind nicht alle Filme Teil dieser Reihe. Da
genau,
hast du
weil das, bei Disney Animated, also die Disney 3D CGI Klopper und die von Pixar. Und manche von Pixar zählen mit rein, manche nicht. Ich sage erstmal, alles steht Kopf?
Nein. Leider nicht. Obwohl es ja einer der besten ist, gell?
Genau. Toy Story?
Auch nicht.
Auch nicht, weil es Pixar ist, ne?
Ja, das, also...
Genau. Ich weiß nicht, wie du das... Ja, okay, jetzt bin ich raus, weil das ist jetzt, also gerade was so in den letzten 10, 15, 20 Jahren rauskam, aus Pixar und Disney und so, bin ich raus. Aber die, so die ganzen Klassiker, hab ich einen großen Klassiker vergessen?
Würde ich sagen... Also sagen wir mal, du warst jetzt bei 13. Willst du noch ein paar nennen? Also die Reihenfolge ist egal.
Ja, ja, ist mir schon klar. Ich überlege jetzt gerade, Kapp und Kapper?
Ja.
Ich muss oben mein DVD-Regal durchgehen von meinen Kindern. Also habe ich aber jetzt lange nicht gemacht. Dusi und Strolch?
Ja. Ja, aber es sind doch jetzt schon mal, wie viel? 15 haben wir jetzt.
Wie viel sind es? 62 hast du gesagt.
62, ne? Aber wie gesagt, ich würde auch die neuesten auch nicht kennen.
Ich bin jetzt raus.
Aber ich würde mich noch an Alice im Wunderland erinnern.
Nee, ich nicht. Danke.
Ganz toller Film, würde ich auch sagen. König der Löwen natürlich, haben wir ganz vergessen.
Natürlich, ja, natürlich, ja.
Oder das ist ja landläufig, wenn man eine Umfrage machen würde, würden das wahrscheinlich viele sagen. Herkules fand ich auch noch gut. Immer wenn ich Tagesschau sehe mit Konstantin Schreiber, fühle ich mich an diese Figur Herkules erinnert, wegen der Schultern.
Genau. Nee, den habe ich nie gesehen.
Und Glöckner von Notre Dame war noch dabei.
Habe ich auch nicht gesehen.
Und die ganz frühen Filme hast du ja genannt. Pinocchio fehlt noch. Das war ja
hab
sogar,
ich nicht gesagt?
Doch, doch. Ah nee, den hattest du gesagt. Ja, stimmt.
Ja, also ich wusste halt der allererste...
Bambi hattest du nicht genannt.
Bambi habe ich vergessen. Oh, ja. Dumbo, ja, habe ich vergessen. Ja, scheiße. Und, bei Dumbo bin ich immer entsetzt, wie alt der ist.
Dumbo war der vierte Film. Also Schneewittchen, ja, genau. Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi. Genau. Also das waren die fünf ersten und das ist ja im Grunde auch so legendär.
Genau.
Im Grunde, ja.
Genau.
Und Robin Hood, hattest du das?
Nein, habe ich auch nie gesehen.
Und naja, okay, aber immerhin 15.
So, jetzt würde mich mal interessieren, was sind denn die letzten? Was zählt von den letzten Filmen, die jetzt in den letzten 15, 15?
Also man kann grob sprechen, jedes Jahr einer. Ich habe die, also 2023 kam Wish heraus, kennst du
den? Ja, den habe ich gesehen, der war furchtbar.
Und davor Strange World.
Habe ich gesehen, war schrecklich. War wirklich schrecklich.
Ja, aber kennst du...
Also fantasielos, es war einfach so fantasielos.
Ja,
letztendlich spielt der Film in den, im Darm eines Überwesens.
Oh, sehr spannend, das muss man echt sagen. Aber was ich wirklich interessant fand...
Oh, jetzt habe ich den Film gespoilert.
Aus den letzten Jahren war Zoomania.
Den fand ich ganz gut, das stimmt.
Weil da die Idee wirklich toll ist und auch die Gags, also das war, und auch technisch toll. Also da muss man wirklich sagen,
Also Zootopia im Original durfte übrigens in Deutschland nicht Zootopia heißen, musste hier Zoomania heißen, weil es hier einen Freizeitpark namens Zootopia gibt und die Rechte an dem Namen hatten. Und weil Disney keinen Bock hatte auf Streit, weil wenn ich die Namensrechte an Zootopia hätte und ein Megakonzern wie Disney kommt und nennt einen Film Zootopia, ich würde den sofort verklagen. Ein paar 10.000 bis 100.000 Euro lässt sich da bestimmt rausschlagen. Und der Disney das wusste, haben die das nicht gemacht. Deswegen heißt übrigens auch der Film Moana, den ich übrigens auch vergessen habe, Vaiana, heißt im Original Moana und heißt aber in Europa Vaiana auch aus irgendeinem Grund. Ich weiß jetzt nicht mehr welcher, aber das hat irgendwas mit Namensrechten zu tun.
Gut, aber darüber sprechen wir mal in einer berühmten Sommersonderfolge. Aber jetzt möchte ich natürlich wissen, was du mich zu fragen hast.
Okay, also ich gebe dir jetzt, weil wir eine machen, gebe ich dir zumindest die Wahl politisch, nicht politisch.
Politisch.
Politisch, okay. Dann nenne mir bitte, und das ist jetzt ganz wichtig für mich, weil das mein erstes, wo ich mich bewusst dran erinnere, die Mitglieder des Kabinetts Kohl 3. Das Kabinett Kohl 3 würde ich insofern einschränken, ist das Wendekabinett. Nein,
Kohl 3 ist sozusagen 1982 bis 83, war
Nein,
Kohl 1.
Nein, ist Kohl 2. Achso, ja.
Genau, dann 83 bis 87 ist Kohl 2 und... Du meinst 87 bis 90, Kabinett Kohl 3.
Kohl 3, also das ist mein erstes Kohl-Kabinett.
Okay.
War ja noch vor der Wende, also die ganzen Minister, die da drin stehen, kannte ich als Kind quasi. Also waren die ersten Westminister, die ich mir merken konnte.
Gut.
Und ich schränke das insofern ein, da ist relativ viel Fluktuation drin.
Ja, stimmt.
Und dieses Kabinett besteht ja quasi über die Wende fort bis zur ersten gesamtdeutschen Wahl.
Sogar und noch bis 1991, bis dann das neue Kabinett ernannt wurde.
Genau, und da sind ja, also
diese Minister ohne Geschäftsbereich, die dazu kamen.
Ich bin
kamen.
Da sehr großzügig, du weißt auf jeden Fall, von welchem Kabinett ich rede.
So, also, wir haben gesagt, Bundeskanzler Kohl, Außenminister und Vizekanzler Genscher.
Genau, das bis hierhin ist einfach.
Die Vornamen lassen wir weg, die kennen wir sowieso. Dann haben wir Finanzminister war Stoltenberg und Weigel. 1989 der Wechsel, also das war eine große Kabinettsumbildung. Dann haben wir
übrigens noch vor der Wende.
Ja, Verteidigungsminister Wörner, der wurde dann NATO-Generalsekretär.
Warte, ja.
NATO-Generalsekretär, dann wurde er ersetzt durch Scholz.
Mhm.
Also Rupert, nicht Olaf.
Wollte ich gerade sagen.
Dann Stoltenberg.
Der ja eigentlich was war?
Finanzminister.
Genau. Das hast du ja gerade gesagt, genau.
Ja, so, dann haben wir, was gibt's noch?
Ist das nicht eine Degradierung oder war das damals nicht so?
Der Stoltenberg wurde nach und nach degradiert. Der ist ja dann auch wegen irgendeiner Panzerbeschaffungsaffäre zurückgetreten. Genau. 91 oder wann auch immer. 92. Also das, genau. Der war auch uralt. Den haben sie irgendwann recycelt. So,
genau.
Dann Justiz war Engelhardt.
Warte, wo haben wir es denn? Hä?
Nee.
Warte, ich finde es gerade. Ach, da oben. Ja, richtig, tatsächlich. Und zwar die ganze Legislatur.
Ah, Wahnsinn. Mhm. Okay, dann Wirtschaft, Lambsdorff?
Nein.
Ach, der
erste
war zurückgetreten.
Große Fehler.
Der war schon, genau, der war zurückgetreten. Wirtschaft.
Es gab sogar zwei während der Kabinett, bei diesem berühmten.
Obwohl, da muss ich jetzt passen.
Beide nicht?
Ich mach mal weiter. Okay, dann haben wir Umwelt.
Ja, einer der ersten Umweltminister.
Das war Walter Wallmann.
Nee, doch, ja, tatsächlich.
Genau, nur
noch.
Kurz, nur wenige Monate, weil er dann in Hessen antrat bei der Landtagswahl, die vorgezogen war.
Und dann
war es Klaus Töpfer, der Dauerminister, der neulich gestorben ist.
Genau.
Das war ja damals und der noch längere amtierende Minister war Norbert Blüm für Arbeit. Das war nämlich der einzige Minister, der Kohl 16 Jahre begleitet hat.
Genau.
Dann haben wir, was haben wir noch? Gedöns, nee, wie hieß das? Frauen?
Genau, bin ich gespannt.
Ritter Süßmuth.
Warte, wo ist es denn jetzt? Wahrscheinlich ganz unten? Nee, hä?
Die wurde dann Bundestagspräsidentin und wurde abgelöst durch Ursula Lehr.
Bin ich jetzt bescheuert? Ja, tatsächlich, genau.
Dann, Mensch, das ist richtig knifflig.
Warum wurde Rita Süssmuth Bundestagspräsidentin?
Weil ihr Vorgänger Philipp Jenninger aus meiner Heimat, aus Hohenlohe, zurücktreten musste.
Wegen Sachen, die heute aufgrund der AfD...
Ja, weil er also die Rede selber war gelesen, nicht schlimm. Der hat sie nur falsch zitiert, also der hat Zitate nicht als solche, das ist, war einfach, der war rhetorisch kein Riese, genau. Sagen wir es mal so. So.
Weiter.
Jetzt muss ich echt mal überlegen, was gibt es denn noch für Posten?
Okay, pass auf.
Du nennst mir jetzt die Posten.
Genau, dann haben wir so, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, und du hast mir gerade einen Tipp gegeben. Mach nochmal.
Es geht mir mehr um das Geräusch. Es ist sehr weit hergeholt.
Kiechle.
Ja, ich habe gekeucht. Entschuldigung.
Kiechle so, von der CSU.
Dann das nächste Ministerium, was sich quasi schon während dieser Legislatur abgeschafft hat, aber die gab es trotzdem noch. Innerdeutsche Beziehungen.
Ministerium für innerdeutsche Beziehungen, Hannelore Rönsch.
Nein.
Nee?
Nein.
Nee, die war...
Also das Geschlecht stimmt früher, aber.
Dorothee Wilms.
So.
So.
So, Verteidigung hatten wir alle durch. So, dann haben wir so Gedöns haben wir. So, Verkehr.
Verkehr. Das weiß ich leider nicht.
CSU?
CSU, Friedrich Zimmermann.
Ja, das ist richtig, aber vorher war es noch ein anderer.
Okay.
In der großen Kabinettsumbildung gab es Jürgen Warnke, der Name sagt okay. Überhaupt nichts.
Genau, aber Zimmermann war ja auch so einer.
So, jetzt ja? brauche ich, das Ministerium hat einen längeren Namen, aber ich brauche dir quasi nur die erste Silbe nennen und du wirst ihn schon wissen. Post.
Bütsch.
Nein.
Nein, Post, Schwarz-Schilling.
So.
Schwarz-Schilling. Bütsch war dann der letzte Postminister.
Genau, ja. das war doch für uns Kabarettisten, also wir haben zu dem Zeitpunkt beide noch kein Kabarett gemacht, aber da konnte man Schwarz-Schilling tauschen, verstehst du? Das war ja, das ist ja super. So, Raumordnung, Bauwesen, Städtebau.
Rönsch?
Nee.
Nee, auch nicht. Nee, die war irgendwie spät.
Erst ein Mann, dann eine Frau. Die Frau war später mal CSU-Landesgruppenchefin.
Hasselfeld.
Genau.
Und davor...
Ein gewisser Oskar Schneider sagt auch überhaupt nichts. So, Bildung und Wissenschaft.
Ah, Mensch.
FDP?
FDP. Kennt man den noch?
Ja, definitiv. Man kannte ihn. Richtig.
Ja.
So, dann jetzt Forschungs- und Technologie.
Genau, also das ist das, was heute die, also damals waren die beiden Ministerien getrennt, heute ist es zusammen.
Man nannte ihn auch
Riesenhuber.
Man nannte ihn auch den Zukunftsminister.
Genau. Riesenhuber, der mit der Fliege, der später Alterspräsident des Bundestages wurde.
Genau. Der wurde später Informationsminister. Aber jetzt wirtschaftliche Zusammenarbeit? Auch Ministerium, was nicht mehr relevant ist?
Doch. Das heißt Entwicklung.
Ja.
Ja. Muss ich jetzt auch passen.
Also der zweite war Jürgen Warnke?
Ja, hätte ich jetzt.
Aber der erste wurde dann Informationsminister.
Informationsminister?
Ist ein
Pressesprecher
ist ein,
oder
genau,
Chef des Bundespresseamtes. Oder was?
Ja. Regierungssprecher wurde er dann.
Regierungssprecher.
Der berühmte Regierungssprecher während der Wendezeit.
Seiters.
Nein.
Nee.
Harry Klein. Und dann sagte Harpe Kerkeling, der war doch mal bei Total Normal, war doch der mal auf der Bundespressekonferenz und sprach ihn immer mit dem Kollegen Informationsminister an. So, okay, Kanzleramtsminister?
Das waren
auch zwei?
Zwei, nämlich Schäuble.
Und dann?
Und dann Seiters. Kanzleramtsminister
Seiters, das ist für mich ein Wort als Kind gewesen. Obwohl der das nicht lange war, aber für mich war Kanzleramtsminister Seiters.
Gibt ja die berühmte Szene am 9. November 1989 im Bundestag, Donnerstagabend, langer Donnerstag, bis in Endlossitzung. Und dann kam die Meldung, die Mauer ist gefallen oder die Grenze ist offen. Und dann sagte Seiters zur Rita, also zur Bundestagspräsidentin, die fragte, soll ich jetzt eine Rede halten? Und Seiters sagt, nein, das ist Regierungssache, das mache ich. Weil Kohl war ja in Warschau und genau. der hat sie dann so richtig quasi verdrängt und dann selber ans Pult gegangen. Naja.
So, dann gibt es hier jetzt 5 MinisterInnen mit besonderen Aufgaben, die zufällig hektisch nach dem 3. Oktober 1990 noch in die Bundesregierung gedrückt werden mussten. Ich bin gespannt, ob du alle 5 aufzählen kannst.
Also es war Lothar de Maizière. Der nicht bis zum Ende amtierte, sondern im Dezember zurücktrat wegen Stasi-Vorwürfen, die aber dann nicht haltbar waren.
Genau.
Sabine Bergmann-Pohl.
Richtig.
Dann Hans-Joachim Walter.
Ja.
War Krause schon dabei?
Ja.
Ja.
Und dann noch einen, der Name sagt mir aber auch nicht wirklich was.
Ortlieb.
Ja, genau.
Von der FDP, genau.
So. Du hast jetzt im Prinzip fast alles mehr oder weniger gewusst, bis auf den einen großen Fehler. Nur ein Ministerium konntest du nicht besetzen.
Wirtschaft.
Der eine Name ist völlig unbekannt, der andere hatte zumindest mal eine kleine Affäre. Aber diesen Namen des zweiten, den nenne ich dir jetzt,
ja.
das ist mein Wirtschaftsminister. Obwohl der auch nur ganz kurz, Helmut Hausmann. Aber okay. Wirtschaftsminister Hausmann war für mich auch so ähnlich wie Kanzleramtsminister Seiters. Ja, so. Der davor ist auch als Europapolitiker in Erscheinung getreten, ist über irgendeine Affäre oder irgendwas ist der gestolpert.
Bangemann.
Richtig. Ja. Ich weiß nicht, warum der zurückgetreten ist, ob das schon diese Affäre war, ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall am 9. Dezember 89.
Aber das war wirklich, glaube ich, das Kabinett mit den meisten, also es gab halt einen großen Wechsel 1989, weil Kohl wirklich, ja, ein bisschen so in der Halbzeitkrise war.
Hast du Kohl eigentlich genannt? Hast du genannt, ja? Okay.
Ja, also aber die Frage fand ich jetzt wirklich spannend, weil man da so ein bisschen rumkramen muss und unsere Hörerinnen und Hörer durften live dabei sein beim Rumkramen.
Sag mir mal bitte noch die erste Staatssekretärin im Amt des Auswärtigen, auch von der FDP.
Cornelia Schmalz-Jacobsen?
Fast, so ähnlich?
Fast, Doppelname.
Ja, ja.
Leuthäuser-Schnarrenberg? Nee, die war es nicht.
Nee. Irmgard Adam Spetzer.
Ach so, die war später Bauministerin.
Richtig. So, gut, dann sind wir soweit durch. Jetzt sind wir bei weit über einer Stunde. Gott sei Dank machen wir die anderen beiden nicht noch. Die machen wir dann vielleicht am Freitag. Also wie gesagt, Freitag Sonderfolge. Nein, nicht Sonderfolge, sondern eine reguläre Folge, aber erst am Freitag, damit wir die Wahl in Großbritannien noch mit reinkriegen.
Ja.
Wenn ihr bis dahin Fragen habt oder Anregungen oder ihr könnt uns auch selber Fragen stellen.
Ja, Quizfragen. Macht uns Quizfragen.
Genau,
die beste Quizfrage nehmen wir mit rein.
Genau. luke@hengstmanns.de oder unter dieser Folge auf luke.hengstmanns.de. Ansonsten hören wir uns am Freitag.
Vielen Dank, Sebastian.
Ja, gerne, Tim. Bis dann. Tschüss.